Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 62. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wusstest du, dass mangelnde Bewegung laut der Weltgesundheitsorganisation inzwischen zu den größten Gesundheitsrisiken unserer Zeit zählt? Tatsächlich gilt jeder dritte Erwachsene weltweit als zu wenig aktiv. Das hat weitreichende Folgen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und sogar Depressionen gehören zu den häufigsten Konsequenzen eines bewegungsarmen Lebensstils. Studien zeigen jedoch, dass wir durch regelmäßige Bewegung unser Risiko für diese Erkrankungen drastisch senken können. In manchen Fällen bis zu 35%. Klingt beeindruckend, oder? Aber warum schaffen es so viele von uns nicht, Bewegung fest in den Alltag zu integrieren, obwohl die Vorteile offensichtlich sind? Und jetzt kommt der spannende Teil. Es braucht nämlich oft gar keine extremen Anstrengungen, keine Stunden im Fitnessstudio oder endlose Läufe.
Klein, aber fein.
Schon kleine, bewusste Veränderungen im Alltag können einen riesigen Unterschied machen. Wusstest du zum Beispiel, dass nur 1000 zusätzliche Schritte am Tag, das entspricht etwa 10 Minuten Spazierengehen, dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um bis zu 10% senken können? Hier mal ein paar Ideen, wie du klein, aber fein Bewegungen in deinen Alltag integrieren kannst. Stehen statt Sitzen. Schon das Aufstehen und Stehen während eines einstündigen To-Dos am Computer zum Beispiel kann die Durchblutung fördern und deinen Kalorienverbrauch erhöhen. Treppen statt Aufzug. Mit nur 3 Minuten Treppensteigen verbrennst du genauso viel Kalorien wie bei einem 10-minütigen Spaziergang. Alltagswege aktiv nutzen. Gehe kurze Wege zu Fuß oder steige eine Station früher aus dem Bus aus. Allein das kann bis zu 500 zusätzliche Kalorien pro Woche verbrennen. Und hier noch ein spannender Fakt. Laut einer Studie der American Heart Association verlängern Menschen, die täglich 15 Minuten flott spazieren gehen, ihre Lebenserwartung um bis zu 3 Jahre. Das ist doch eine motivierende Aussicht, oder? Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was passiert eigentlich im Körper, wenn wir aktiv sind, dass wir diese enormen Resultate und gesundheitlichen Verbesserungen erzielen können? Und wie können wir uns langfristig motivieren, Bewegung als festen Bestandteil unseres Lebens zu sehen? Genau darüber wollen wir heute sprechen mit jemandem, der sich seit Jahrzehnten mit diesen Fragen beschäftigt.
Experte der Woche.
Ich habe heute Professor Dr. Ingo Frohböse zu Gast. Ingo ist ein renommierter Sportwissenschaftler, Hochschullehrer, Autor und Experte für Gesundheit, Ernährung und Fitness. Seit mehr als 40 Jahren ist er an der Deutschen Sporthochschule Köln tätig, insbesondere am Institut für Bewegungstherapie sowie bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation. Als Autor hat Ingo zahlreiche Bücher und Artikel verfasst, in denen er wissenschaftliche Erkenntnisse zur Gesundheit und Fitness verständlich vermittelt. Er ist außerdem regelmäßig in Magazinen wie Stern, Brigitte und Men's Health präsent und tritt in TV-Formaten wie der ARD und NTV auf, wo er sportmedizinische Themen erläutert. Seit Mai 2023 ist er Partner der Kölner Denkfabrik Fisch im Wasser und engagiert sich beratend und leitend in verschiedenen Institutionen und Vereinen, vor allem im Bereich Prävention und Rehabilitation. Ingo, sehr schön, dass wir uns sehen und dass wir uns sprechen. Du bist ja vielen bekannt, aber den drei Menschen, die dich nicht kennen. Du stehst ja für Gesundheit, Aktivität und Bewegung. Darf ich dich fragen, wie ist dein Tag heute gestartet?
Also bei mir war es, da ich gestern Abend einen Vortrag hatte, bin ich sehr spät ins Bett, was für mich ungewöhnlich ist, weil das mag ich nicht. Ich bin normalerweise ein sehr rhythmischer Schläfer, ein sehr biorhythmischer Schläfer. Ich brauche immer so meine 8 bis 9 Stunden und die habe ich diese Nacht nicht bekommen. Hatte heute Morgen ein Covershooting für ein neues Buch und habe jetzt gerade, komme ich vom Fahrradergometer-Training, weil ich musste erstmal aktiv in den Tag starten, um so ein bisschen die müden Geister wieder zu wecken.
Ist Radfahren dein Sport? Du kommst ja vom Laufen. Also was machst du lieber? Ich weiß auch, dass du schwimmst. Was ist so deine Sportroutine?
Also letztendlich ist es das Laufen eher. Ja, das ist auf jeden Fall das Laufen eher. Da ich aber heute Morgen, wie gesagt, in einem Fitnessstudio gedreht und geshootet habe, habe ich gedacht, du nimmst dir die Sachen mit und bin direkt von dort aufs Fahrrad. Aber normalerweise bin ich ein Läufer. Und ich treibe ja 6-mal in der Woche so Ausdauersport. Mindestens manchmal auch 7-mal. Und davon gehe ich so 2-mal aufs Rad und 5-mal bin ich läuferisch unterwegs.
Lass uns ein bisschen tiefer in das Thema Bewegung eintauchen. Ja, das also sportliche Aktivität ist ja quasi dein Leben und dein Mantra. Ja. Also die Einbeziehung von Bewegung in den Alltag, wie Laufen, Schwimmen, Radfahren oder Krafttraining, hilft dem Körper gesund zu halten und fit zu halten. Wie genau wirkt sich denn der Sport positiv auf den Körper aus?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe an Effekten und wir wissen das ja alle, dass wir, wenn wir es regelmäßig treiben, wir erst einmal ja eine ganz andere Performance bekommen, weil uns das einfach leistungsfähiger macht. Aber das ist eher die Oberfläche. Leistung hat ja nicht unbedingt etwas auch mit Gesundheit zu tun. Aber was passiert im Körper? Von der ersten Sekunde an wird das Immunsystem stimuliert, aktiviert und im Laufe der Zeit verbessert es sich hinsichtlich der Qualität und Quantität. Wir haben einfach bessere Einsatzkommandos, die einfach auch schneller agieren können. Also das Abwehrsystem wird deutlich schnell gefördert durch regelmäßiges Training. Zweitens, wir haben Durchblutungsprozesse, Stoffwechselprozesse, die dadurch aktiviert werden. Dadurch wird jede einzelne Zelle besser versorgt, Wachstumsprozesse stimuliert. Es werden hormonelle Prozesse aktiviert, die auch Wachstum generieren, also positive Entwicklungen generieren. Aus der aktiven Muskulatur werden Botenstoffe ausgeschüttet, die auch die inneren Organe leistungsfähiger machen. Knochen und Knorpel werden ernährt. Das Herz wird letztendlich ökonomischer im Laufe der Zeit arbeiten, der Blutdruck wird reguliert, die Gefäßelastizität bleibt deutlich elastischer und vor allen Dingen, jetzt gehen wir mal zur mentalen Gesundheit, ja ein großes Phänomen aktuell, werden wir natürlich ausgeglichener, wir werden natürlich auch positiver gestimmter, weil auch da viele hormonelle Prozesse einfach positiv drauf einzahlen, dass wir uns körperlich aktiv bewegt haben.
Kannst du uns ein bisschen was über die Frohböse-Formel oder Formel Frohböse erklären? Was meinst du damit?
Ja, also letztendlich habe ich mich natürlich gefragt, wie lässt sich das für die Menschen am besten kommunizieren, was sie für ihren Lebensstil tun sollten. Und da gibt es eben diese drei Bausteine für mich, Bewegung, Ernährung und Regeneration. Da kann sich fast alles so bezogen auf den Lebensstil, außer der anderen Problematik eben von Rauchen und Alkohol, einfach so ein bisschen summieren lassen. Also Bewegung, Ernährung und Regeneration, BER nenne ich die immer, diese Formel wie der Flughafen. Bewegung heißt, dass wir regelmäßig die Bewegung als Lebensmittel verstehen sollten. Bewegung ist eben deutlich mehr und Training, als eben nur unter dem Aspekt der Ästhetik zu betrachten, besser auszusehen oder nur fitter zu werden. Nein, nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Ich gebe den Menschen also Hilfen und Ratschläge über die Bewegung, wie sollte die aussehen, um ein gesundes Leben möglicherweise zu erreichen, ohne letztendlich so in die Kathedrale der sportlichen Aktivität hineinzugehen. Über den Alltag geht sehr, sehr viel. Zweitens, wie sollte Ernährung gestaltet werden? Das heißt, gibt es auch dort ein paar Rahmenbedingungen, es gibt ja auch kulturelle Unterschiede, die möchte ich den Menschen auch gerne erhalten, gerade diese Differenzierungen des Gustos, des Geschmacks, des Genusses und der Kultur, aber auch hier gibt es ein paar Rahmenbedingungen, zum Beispiel den Biorhythmus. Im Biorhythmus zu essen ist etwas völlig anderes, als einfach nur der Kulinarik zu folgen. Und das Dritte ist, das halte ich für eine der wichtigsten Notwendigkeiten in unserem Leben, dass wir endlich wieder verstehen, dass wir auch für die Regeneration unseres Organismus zuständig sind. Und dazu zählt natürlich der Schlaf, aber das ist es nicht nur, sondern dazu zählt insbesondere auch die Entstressung, die mentale Regeneration, insbesondere in dem Sinne, dass ich dem Körper genau das richtige Licht, die richtige Belastung gebe, auch am Abend, in der Freizeit und so weiter und so fort, damit Regeneration, Aufbau, Umbau und Reparatur nicht stattfinden kann. Und genau das macht die Formel, also sie reduziert quasi auf drei Hauptkomponenten von Prävention und Gesundheit dieses Thema, Bewegung, Ernährung und Regeneration, und das habe ich überschrieben mit der Formel Frohböse.
Du hast ja dazu auch viele Bücher geschrieben und eines deiner Bücher heißt Muskeln, die gesund machen, was ja auch ein Spiegel-Bestseller war. Mhm. Wie machen uns Muskeln gesund?
Muskeln sind das größte Stoffwechselorgan und das müssen wir erstmal verstehen. Ohne Muskeln verändert sich das Orchester des Körpers. Wir haben ja große vier Körperkompartimente. Wir haben Wasser, wir haben Bindegewebe, wir haben Muskulatur und Fettgewebe. Das sind so die ganz großen. Haut natürlich zähle ich zum Bindegewebe mit dazu. Und wenn ich eins von diesen relativ betrachtet eben nicht mehr optimal hege und pflege, vor allen Dingen auch in dem Volumen, in dem es normalerweise für den Körper notwendig ist, damit der Stoffwechsel vernünftig funktioniert, verändert sich das gesamte Körpersystem. Die Melodie des Körpers wird eine andere. Wir beschreiben das häufig, ich werde wohl mit alt, ja, jetzt gerade, aber es ist insbesondere ein Verlust an Masse und an Muskelkraft. Und deswegen ist mir die Muskulatur so wichtig, weil sie eben viele Prozesse im Körper stimuliert. Ich habe ja vorhin auch schon mal das Wort Botenstoffe, Myokine in die Hand genommen und in den Mund genommen. Das heißt, aktive Muskulatur sorgt nicht nur für die Harmonie unseres Körpers, aller Körperfunktionen, sondern auch aktive Muskulatur schüttet eben Botenstoffe aus, die Bente Pettersen 2007 beschrieb als erstmalig. Diese Botenstoffe gehen zu den inneren Organen und veranlassen sie eben bestimmte Dinge zu tun im Sinne der positiven Entwicklung. So wird der Darm stimuliert, so wird die Leber angeregt, so wird das Herz möglicherweise auch wirklich aktiviert. Und diese ganzen Prozesse resultieren immer auch aus dem Prozess, dass aktive Muskulatur eben Botenstoffe in den Körper ausschüttet. Und auch fürs Gehirn ist die Muskulatur an sich der beste Trigger, um dort eben Wachstumsprozesse zu generieren. Wir wissen ja, dass Neurogenesis auch durch also Nervenzellwachstum, auch im Gehirn, insbesondere durch körperliche Aktivität entsteht. Durchblutungsprozesse werden verbessert. Ein Spaziergang beispielsweise erhöht die Durchblutung im Gehirn um 30%. Und das macht Muskulatur. Und Muskulatur lässt uns diesen Spaziergang machen. Und daran erkennt man schon die unmittelbare physiologische Nähe. Darüber hinaus ist, letzter Punkt dazu, für mich die Muskulatur ein emotionales Organ. Das heißt, wir leben unsere Psyche sehr stark über Muskulatur aus. Wir treten vor den Tisch, wenn wir wütend sind. Wir hauen auf den Tisch. Wir lachen, wir springen, wir hüpfen, wenn wir gut gelaunt sind. Und dann erkennen wir schon, es gibt eine unheimlich enge Verbindung zwischen der Emotionalität von uns als Person und der Körperhaltung und der Dynamik und der Bewegungsäußerung, die wir über die Muskulatur quasi tätigen. Und genau deswegen müssen wir auch Muskulatur als emotionales Organ verstehen, sodass wir Informationen über unsere Stimmung ausdrücken. Aber, das ist das Schöne, durch eine vitale Muskulatur können wir auch unsere mentale Situation verbessern, indem wir nämlich aus der Muskulatur heraus schöne, über die afferenten Informationskanäle, Informationen ins Gehirn hineinsenden.
Ja, das ist super. Also ich komme heute vom Krafttraining. Ich liebe Krafttraining. Und ich glaube, da sind wir gleichgestellt, was die Anstrengung angeht. Die Muskulatur zu fördern und zu fordern, ist nichts Optionales. Weil wenn wir das nicht tun, ich glaube, dazu haben wir uns auch schon mal ausgetauscht, kommt es zur Sarkopenie, also sprich den Muskelschwund.
Sarkopenie ist ja ein Begriff, der leider in Deutschland noch nicht sehr präsent ist. Mhm. Wissenschaftler beschäftigen sich sehr intensiv damit. International wird sie aber letztendlich zum Beispiel in vielen Behandlungskonzepten schon behoben oder angegangen. Das heißt, dort wird sie integriert. Und das ist bei uns in Deutschland noch gar nicht der Fall. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großes Manko. Auch in der Diagnostik findet Muskelkraft und Muskelmasse ja überhaupt nicht statt. Denn wir schauen nach allen anderen kleinteiligen Dingen, aber nach der großen Muskulatur schauen wir nicht. Und insofern hast du ja gerade schon mal gesagt, auch du liebst es, ich liebe es ja auch. Ich mache es dreimal in der Woche und ich gehe ans Eisen. Und gerade um zum Beispiel die Sarkopenie, also den Verlust insbesondere an Muskelmasse, an Muskelvolumen mit dem Alter, und dies betrifft insbesondere die starken, weißen, kräftigen Muskelfasern, zu entgegnen, muss ich einfach muskuläre Belastungen setzen. Und das heißt für den Kölner, je oller, je doller, je älter ich also werde, umso mehr muss ich für die Muskulatur tun, weil nur sie letztendlich mich gerade im Alter in Bezug auf Selbstständigkeit, Mobilität, Lebensqualität letztendlich fördert. Das machen nur Muskeln. Wenn ich nicht aufstehen kann, habe ich ein Problem.
Ja, hilft auch bei der Sturzprävention, ja, also gerade im fortgeschrittenen Alter. Ist das ja ein Unfallmechanismus. Ja.
Schau mal, Hadi, letztendlich machen wir, was geben wir bei Sturzprävention lieber für Empfehlungen? Wir sagen, versuch mal dein Gleichgewicht zu schulen, stell dich mal beim Zähneputzen auf ein Bein. Ja, das ist nichts. Das ist wirklich nur ein ganz kleinen Anteil dazu, um Sturzprävention wirklich zu betreiben. Nein, wir müssen die schnellen, großen, kräftigen Muskelfasern, wenn wir nämlich wirklich mal ausrutschen, wenn eine Instabilität da ist, dann müssen wir schnell reagieren. Und das geht immer nur, indem wir genau diese Muskelfaser, diese Muskelstruktur gezielt ansprechen. Und das geht eben nicht mit so niederschwelligen Belastungen wie einem Einbeinstand. Es geht immer nur dann, wenn ich wirklich ganz gezielt Muskeltraining in höherer Belastungsdosierung ausführe.
Ist Griffstärkemessung für dich ein wesentlicher Parameter oder sagst du, das ist jetzt nur einer von vielen?
Nein, es ist ein wesentlicher Parameter, weil es ist der beste Datensatz, den wir über die Muskelkraft aktuell haben, weltweit, global. Handdynamometrie würde ich mir in jeder Hausarztpraxis wünschen, dass das gemacht würde. Wird nicht gemacht, aber wir können so ein bisschen natürlich Korrelationen herstellen zur Handkraft, bezogen auf insgesamt die Ganzkörperkraft und sogar auf die Muskelmasse. Gibt schöne Studien dazu.
Diese Geräte sind ja auch nicht sehr teuer. Also es ist eigentlich eine sehr einfache diagnostische Maßnahme.
Früher ist der Hausarzt aufgestanden, hat mir die Hand gegeben und hat anhand des Handdrucks, der Handkraft, also indem er mir, konnte er schon feststellen, also wie ist das eigentlich? Das war ja schon eine etwas subjektiv geprägte Handdynamometrie, aber das war gut. Ja, weil man anhand dieser kleinen Geste schon unheimlich viel Erfahrung quasi machen kann. Wie ist diese Person, die mir gerade da gegenübersteht?
Lass uns ein bisschen über Fitness-Tracker oder Wearables reden. Du weißt, ich bin ein großer Freund davon. Ich weiß, du hast da eine differenzierte Meinung zu. Wie stehst du dazu?
Also letztendlich sind Wearables eine wunderbare Entwicklung. Wenn sie denn auch alles gut messen würde, erstens, die Qualität ist ja sehr differenziert und unterschiedlich, und wenn sie irgendwann nochmal die richtigen Parameter messen kann, Ja, also da ist noch eine große Lücke drin. Aber ansonsten, ja, sie helfen uns natürlich im Sport, gerade im Spitzensport natürlich, Training zu dosieren, Training zu dokumentieren, Evaluationsprozesse zu beschreiben. Im Sport ja seit vielen Jahrzehnten total etabliert. Nun sind sie ja auch in den Breitensport und in die normale, auch fast in die Mode hineingeraten, schon weil sie sehr schick sind. Und sie helfen vielen Menschen so ein wenig, sich selber und besser kennenzulernen. Sie erfahren etwas über sich. Sie können sich lesen, was sie ohne diese Dinge vielleicht nicht können. Gerade in der Anfangszeit, weil man braucht ja Unterstützung. Mhm. Diese Signale des Körpers zu verstehen. Was heißt das jetzt? Weil der Herzschlag ist hoch, hoch. Ist das gefährlich oder nicht gefährlich? Das kann man mit diesen Dingen erstmal erleben und einordnen. Das ist schön. Das heißt also, ich werde kompetenter, bezogen auf meinen Organismus. Was ich aber, deswegen, du hast ja gerade schon mal gesagt, niemals vernachlässigen möchte, dass ich etwas kritisch dazu stehe, ist, dass ich meine gesamte Kompetenz an diese kleinen Geräte abgebe. Ja. Dass ich selber meine Eigenwahrnehmung reduziere darauf, was sagt mir diese Maschine. Und wie ich gerade schon mal angedeutet habe, es ist ja nur ein minimaler Ausschnitt aus dem, wie mein Körper insgesamt tickt. Ansonsten finde ich es sehr gut, wenn das parallel läuft. Ja, begleitende Informationen darüber zu erhalten und die sogar objektivierbar sind, wenn sie dann exakt gemessen sind, um wirklich meine eigene Erfahrung einfach immer weiter zu entwickeln. Und da brauche ich schon mal ein paar zusätzliche Informationen. Deswegen gefällt mir das.
Ich bin ganz deiner Meinung. Also ich bin großer Datenfreund und analysiere wirklich fast alles an mir. Man darf sich aber nicht verrückt davon machen. Ja, und wenn ich morgens aufstehe und fühle mich hervorragend und mein Tracker sagt mir, du hast aber ganz schlecht geschlafen, dann fühle ich mich trotzdem nicht schlechter dadurch, sondern fühle mich weiterhin hervorragend. Und das man muss mit der Technologie umgehen können.
Genau so. Das heißt, ich glaube, das ist, man darf die Verantwortung nicht abgeben. Ja. Und man darf sich zum Beispiel auch nicht immer davon abhängig machen, ob man von einem großen Hersteller abends eine Medaille überreicht bekommt. Ja, das kann es ja auch nicht sein. Letztendlich muss man das eigene Gefühl entwickeln, ist der Lebensstil nun angemessen gewesen oder nicht. Ja, das stimmt. Und das sind ja kleine Terroristen auch manchmal. Auch das muss man wissen, dass sie natürlich auch manchmal auch ein schlechtes Gewissen machen, weil sie dokumentieren mir ja häufig auch, was du nicht getan hast. Also dir fehlt noch etwas, da bist du noch nicht angekommen am Ziel, der Kreis ist noch nicht geschlossen, genau. Du weißt, was ich meine. Das ist natürlich so ein bisschen immer so subtil mit einem schlechten Gewissen verbunden. Und das macht ja auch keine Freude. Also richtig umgehen muss man mit diesen Teilen und vor allen Dingen 5 Grad sein lassen.
Absolut. Lass uns biotechnologisch noch ein bisschen tiefer einsteigen. Gibt mittlerweile viele Athleten, die eine Genanalyse machen, besonders für Trainings- und Ernährungsstrategien. Wie stehst du dazu?
Habe ich auch schon gemacht. Mhm. Ich habe schon Genetik und Epigenetik gemacht. Bei mir. Ja, und ich habe gesehen, wie anfällig diese Messsysteme noch sind. Grundsätzlich finde ich es erstmal gut, dass wir immer noch weiter und tiefer in die Biologie eintauchen. Wir müssen sie ja mal endlich verstehen. Und da wir das bei weitem noch nicht haben, finde ich es gut, dass wir auch insbesondere verstanden haben, dass wir durch Maßnahmen des Lebensstils Einfluss nehmen können auf unsere genetische Ausstattung. Wir können also welche anschalten, die möglicherweise positiv wirken. Wir können die abschalten oder gar nicht anschalten, die uns negative vielleicht Entwicklungen vielleicht mitgegeben haben. Und insofern, ja, das Wissen darüber, auch da muss man vernünftig mit umgehen natürlich, weil sie auch Angst machen können. Sie können ja Furcht, weil sie blicken ja stellenweise sogar in die Zukunft hinein. Sind sie eben doch manchmal, wenn ich nicht damit richtig umgehe, nicht in allen Händen gut geeignet. Aber insbesondere zu dokumentieren, dass ich durch meinen eigenen Lebensstil quasi in meine genetische Grundsubstanz irgendwie einwirken kann und das auch noch verändern kann, das ist doch total toll. Also insofern, ja, wir im Sport machen das ja seit vielen Jahren. Ich habe es auch gemacht und mir hat es was gebracht. Allerdings auch gezeigt, dass mein Lebensstil sogar akut sehr stark auf die Ergebnisse einzahlt. Weil wenn ich viel trainiere, ist es ein völlig anderes Ergebnis, als wenn ich wenig trainiert habe. Wenn ich Entzündungsprozesse provoziert habe im Muskeltraining, ganz anders wiederum. Also da gehören einfach noch mehr Informationen dazu, als nur das absolute Ergebnis.
Ja, also ich habe beides auch schon gemacht, den Gentest und die Epigenetik auch. Als Datenliebhaber profitiere ich natürlich davon, aber sehe natürlich auch, dass ich gewisse genetische Prädispositionen habe, die ich jetzt aktiv angehen kann oder gegensteuern kann. Also sprich hoher Blutdruck, eine Prädisposition für Insulinresistenz und all da hilft natürlich der Sport und die Bewegung.
Also ich kenne noch einen, der natürlich genetisch so ein bisschen eine Prädisposition hat für eine bestimmte neurologische Erkrankung wie Morbus Parkinson. Mhm. Wenn du das weißt, ist natürlich eine dunkle Wolke immer über dir. Die ist auch nicht nett. Ja, also deswegen, ich finde auch, da muss man ganz sensibel mit umgehen können. Aber es ist eben ein Signal. Jetzt reicht es, aber jetzt musst du was tun. Spätestens jetzt. Du weißt, es ist da eine Schwachstelle. Und das Erkennen von Schwachstellen ist ja klassische Prävention. Bevor eine Erkrankung eintritt, schon zu wissen, dass man handeln sollte. Und das würde ich mir für alle anderen Dinge auch wünschen. Umso wichtiger ist es, ja immer tiefer in den Organismus einzutauchen. Das finde ich sehr gut.
Das ist ja so, dass die KI auch immer mehr in den Sport einzieht mit personalisierten Trainingsplänen, Ernährungsplänen und so weiter. Wie schaust du auf die Nutzung von KI oder Algorithmen im Sport und wie wird sich das zukünftig verändern?
Also ich glaube, dass der Algorithmus im Augenblick für den Breitensport schon gute Angebote liefert. Ja, da bin ich mir sehr sicher. Mhm. Dass die KI dort schon für den normalen Breitensport an heute schon sagt, das ist dein Rahmen, beweg dich in dem, für den normalen Lebensstil ist die Informationsqualität schon gut. Je spitzer die Bedürfnisse sind, umso schwieriger wird KI, das wirklich lösen zu können. Umso spitzer, weil es immer individueller und personalisierter wird. Das wird noch lange dauern. Aber sonst grundsätzlich wird KI, gerade so, um so uns ein grobes Coaching zu geben, ja, für die meisten manchmal sogar die bessere Anlaufadresse zu sein als die von Coaches, die ich vielleicht auf YouTube oder auf Instagram sehe, die mir dann wirklich keine validen Informationen geben.
Wie stehst du generell zu digitalen Trainings-Apps?
Also ich finde die gut, wenn ich weiß, von wem sie stammen. Mhm. Und wenn ich eine gewisse Möglichkeit habe, sie zu personalisieren, sie zu individualisieren. Das heißt, das System muss mir das Gefühl geben, Ingo ist da abgebildet und nicht Franz und Fritz. Ja. Also ich muss das Gefühl haben, dass meine Bedürfnisse sich dort wiederfinden. Neigungen, Wünsche, Interessen, Fähigkeiten, Anforderungen, all das. Und wenn ich dieses Gefühl habe und dann ich wirklich auch erlebe, dass das auf mich zugeschnitten ist und nicht einfach, ich bin kein Wassersportler, aber immer Schwimmen als Empfehlung in dem Sinne regelmäßig bekomme, ich schwimme gerne, aber eben ich habe auch andere Dinge. Also insofern, das muss ich schon verspüren, dass das möglich ist. Und wenn das ist, dann finde ich, ist gerade für die meisten, die so im Freizeit- und Breitensport unterwegs sind, eine ganz ideale Komponente, danach zu fragen.
Ja. Lass uns zur zweiten Säule deiner Formel gehen, und zwar Ernährung. Weil das geht ja Hand in Hand. Mhm. Und wenn wir viel Sport machen, brauchen wir natürlich auch Energie. Welche Lebensmittel liefern denn für uns Menschen die beste Form der Energie?
Also erstmal bin ich von meiner Formel dabei viel mehr den Biorhythmus mit zu bedenken. Das heißt also sich nur einfach nicht nur zu ernähren, was die Lebensmittel betrifft, sondern dem Organismus das zu geben, wenn er bestimmte Bedürfnisse hat. Also wir brauchen eine Personalisierung auch hier, eine maximale Individualisierung, die uns ja fehlt im Bereich der Ernährung ja auch. Wir können ja, obgleich es immer wieder kolportiert wird, ja noch nicht die Stoffwechseltypen exakter beschreiben. Wir können die Adaptation durch unsere Verhalten auf die Ernährung noch nicht so richtig beschreiben. Aber grundsätzlich finde ich es total klasse, dass wir so ein bisschen mal darauf achten, wie ernähre ich mich mit den großen Makronährstoffen bezogen auf den Biorhythmus. Und das ist auch relativ einfach. Wir haben tagsüber den Energiestoffwechsel, nachts den Baustoffwechsel. Das heißt, tagsüber muss die Energie auf den Teller und für die Nacht muss der Baustoff auf den Teller. Und wenn ich das schon mal so grob berücksichtige, habe ich schon sehr viel richtig gemacht. Und für mich heißt das, morgens energiegeladen, Kohlenhydrate und Fette, mittags nährstoffreich, regional, saisonal, vielfältig, bunt und abends eiweißreich, proteinreich. Und das ist so die ganz grobe Systematik der Biologie, entsprechend mich gerecht zu ernähren.
Das ist ja für viele Menschen eine gesunde Ernährung gleichgesetzt mit vegan oder vegetarisch. Und oder glutenfrei oder laktosefrei, das nimmt teilweise extreme Formen an. Worauf sollten wir aus deiner Sicht besonders darauf achten?
Also ich würde niemals eine von diesen Formen als gesünder bezeichnen als eine andere Form. Mhm. Ja, wir sind und bleiben immer noch Kulturmenschen. Wir sind und bleiben immer noch ja auch Personen der Individualität. Das sollten wir auch so bleiben. In Mecklenburg-Vorpommern ist man anders als in Bayern. Das ist nun mal so. Und das müssen wir und sollten wir auch akzeptieren. Zweitens, vegan ist für die Tiere total wichtig und deswegen finde ich es unter Nachhaltigkeit, Ökologie, Klimaschutz absolut verständlich. Für die Biologie des Menschen ist das nicht relevant. Mhm. Ganz im Gegenteil sogar, man muss aufpassen, dass man vielleicht der Biologie des Menschen überhaupt gerecht werden kann, sowohl durch die eine als auch durch die andere Variante. Ich finde es eine Lebenseinstellung, einen Lebensstil, den man durchaus leben kann, aber bitte nicht auf alle anderen da mit dem Finger zeigen, die das nicht tun, weil das ist falsch und hat vor allen Dingen nichts mit Gesundheit zu tun. Das heißt, Vielfältigkeit, Veränderung und natürlich Qualität und eben in der Tat immer auch Bioqualität ist die oberste Leitlinie. Aber wir essen ja, wenn man das so betrachtet, da draußen und wenn man die Statistiken sich anschaut, genau anders. Wir essen ja in der Regel industrialisiertes, verändertes Essen, was dem Menschen ja normalerweise gar nicht so nahe steht. Wir essen ja häufig gar kein Bio mehr, weil es uns zu teuer offensichtlich scheint. Wir nehmen ja die Kartoffel, den rosa Kartoffelsack aus dem untersten Regal immer und meinen, das wäre das Richtige. Und deswegen gibt es für mich eine ganz entscheidende Leitlinie. Ist egal, ob vegan oder nicht vegan. Ich mache mir häufig Gerichte, die vegan sind, aber ich nenne sie nicht vegan, ich nenne sie lecker. Ja, das ist doch viel entscheidender. Wenn ich mir ein Linsengericht mache, beispielsweise mit Chinakohl, ja, und roten Zwiebeln, ist das ein veganes Essen. Aber es ist lecker und deswegen mache ich das. Nicht, weil ich dieser Philosophie nachkomme. Also insofern mag ich diese Diskussion nicht, und finde auch vor allem diese Segmentierung, ja, in gut oder schlecht, halte ich für komplett falsch. Beim Sport ist es so, dass ich wirklich darauf achten muss, wenn ich mich eben proteinarmer ernähre, und das ist ja häufig bei veganer Ernährungsweise, dass ich ausreichend bekomme. Und da muss ich mir Alternativen überlegen. Und das kann ich natürlich machen. Aber es ist anstrengender. Also insofern, ich bin Flexitarier, der aber nur Gutes isst. Ich esse, ansonsten esse ich nichts. Wenn ich keine gute Qualität habe, dann verzichte ich lieber drauf. Und das Zweite ist, ich gucke immer, dass ich letztendlich meinen Organismus mit dem versorge, was er braucht. Denn das ist das Wichtigste.
Wie finde ich denn die beste Ernährung für mich? Also ich habe verstanden, tagsüber eher Kohlenhydrate und mittags bunt und ausgewogen und abends die Proteine. Das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr hilfreich, weil das eine gute Leitlinie ist. Aber viele haben wirklich ein Problem, die beste Ernährung für sich zu finden oder eine optimale Ernährung.
Ja, du hast ja vorhin auch schon mal von der Epigenetik gesprochen. Ich hoffe, dass sie irgendwann mal in der Lage ist, uns das zu erzählen. Dass es wirklich so möglich ist. Ist natürlich anforderungsabhängig, das muss man auch, und situationsabhängig. Man muss sich da reingrooven, man merkt das ja, man spürt das ja. Ich glaube, da ist auch eine hohe Sensibilität im Umgang mit sich selbst. Also Achtsamkeit nennen wir das ja so ein bisschen heutzutage. Ganz wichtig, wie reagiere ich? Natürlich, wenn ich eine Intoleranz habe, ja, dann muss ich darauf reagieren. Das spüre ich aber. Ja, das sehe ich auch. Wie reagiert die Haut beispielsweise? Ja, die Stirn ist ja ein wunderbares Spiegelbild häufig mal unserer Ernährung. Da zeigt sich sehr, sehr viel drauf. Wie ist mein Stuhlgang? Wie ist die Darmtätigkeit? Das sind ja alles Dinge, die erlebe ich ja. Wie hab ich Blähungen? Habe ich andere Dinge möglicherweise, die daraus resultieren? Also der Körper redet ja über das, wie es ihm gerade geht, insbesondere in Bezug auf die Ernährung. Wie schnell habe ich beispielsweise auch Entleerung, wie gut läuft das und so weiter und so weiter. Das heißt, ich muss wirklich beobachten, vielleicht sogar Dokumentation machen, um dann zu schauen, okay, das war gut, das war schlecht, hier habe ich Magengrummeln, aufgeblähten Bauch oder und, was man so alles hat. Oder ich war energiegeladen, vital, ich war frisch, ich war munter. Auch das kann man ja erkennen. Es ist personalisiert wirklich etwas schwierig, aktuell noch grobe Leitlinien zu finden, aber ich glaube, dass es in der Zukunft möglich sein wird.
Lass uns weiter in die Zukunft schauen gemeinsam. Glaubst du, dass wir personalisiert unser Essen aus dem 3D-Drucker bekommen? Mit entsprechenden Nährstoffkombinationen?
Ich glaube ja. Ich bin mir sicher. Das ist ja relativ einfach. Wir haben ja große Makronährstoffe, die kann man ja wunderbar in hoher Qualität sowieso herstellen. Und wir haben alles andere an Zutaten, die wir sowieso kennen. Ich würde mir natürlich auch freuen, dass es immer noch richtig alles Klassische auf der biologischen Grundlage basiert und nicht künstlich hergestellt wird. Das wäre natürlich das Idealste, wenn das möglich wäre, vielleicht in Züchtungen, in Züchtungsformen oder wie auch immer im Labor, aber trotzdem biologische Lebensmittel darstellen. Ja, ich bin sicher, das wird kommen, dass unser Kühlschrank irgendwann auch sagt, hör mal, dir fehlen noch 30 Gramm Proteine heute und die musst du noch zuführen, weil ich habe noch nicht gesehen, dass du zugegriffen hast. So wird das kommen.
Glaubst du, es ist noch weit weg?
Nein, das ist nicht mehr weit weg. Das ist, glaube ich, also erst einmal wenigstens vielleicht nicht auf der maximal personalisierten Ebene, aber so wie ich vorhin schon mal gesagt habe, bei KI für den Freizeit- und Breitensport, genauso wird es allgemeine Empfehlungen für die grundsätzliche Rahmen der Ernährung geben. Und das dauert nicht mehr lange. dass wir da im Sinne, weil es ist ja relativ einfach, wenn wir mal von der Empfehlung der DGE ausgehen, die sagt 50% Kohlenhydrate, 30% Fette, 20% Eiweiße, das kann ich ganz leicht abbilden, über so etwas. Und dann, wenn ich da so ein bisschen Individualisierung, Kultur auch noch mit hineinbringe, schon bin ich da. Also das ist, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich zu realisieren.
Ich möchte zum Abschluss möchte ich noch 2 Fragen stellen. Was ist dein Rezept für ein möglichst langes, gesundes Leben? Und welche 3 Tipps würdest du unseren Hörern mitgeben wollen?
Also ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir verstehen, dass wir selber dafür verantwortlich sind, dass wir gesund und leistungsfähig bleiben. Niemand da draußen hat die Verantwortung außer wir selbst. Ganz, ganz wichtiger Satz. Ja. Zweitens, dass wir unseren Bedürfnissen viel mehr entsprechen sollen und nicht nur konsumieren, sondern agieren, tätig werden. Zweiter wichtiger Satz. Drittens, dass wir optimistisch sein sollten. In Köln sagen wir, hätten noch immer Juti, ja, ne? Und das stimmt. Das heißt also, ich glaube, wir brauchen Glück, Empfindung, Zufriedenheit mit uns selbst. Zufriedenheit mit uns selbst ist, glaube ich, eine der wichtigsten Größen. Nicht immer Vergleiche ziehen, sondern letztendlich in sich ruhen. Und zufrieden sein mit dem, wie man gerade ist. Aber immer in dem Wissen, man kann selber sich gestalten. Und damit meine ich nicht Tattoos. Damit meine ich nicht Schmuck. Sondern ich meine das Innenleben des Körpers gestalten. Und das ist das Allerwichtigste. Und dann die 3 großen Bausteine, Bewegung, Ernährung und Regeneration, zu einem ganz normalen Lebensstilkonzept machen. Bewusste Ernährung mit individuellen Nuancen. Wichtig, die Bewegung als Lebensmittel zu verstehen, um den Körper eben nicht nur leistungsfähig zu machen, sondern gesund zu erhalten. Und vor allen Dingen Selbstständigkeit und Mobilität im Alter zu garantieren. Und das Letzte ist, gerade im stressigen Alltag darauf zu achten, dass die Pausen nicht zu kurz kommen. Wobei die Pause, ich nicht damit meine, mich vor die Netflix-Serie zu setzen, sondern Pause meine ich damit, für mich selber etwas zu tun. Und das ist kein Konsum, sondern das ist Agieren, Handeln und Tun.
Ingo, ganz herzlichen Dank für diesen kurzweiligen Austausch, wie immer. Er hat großen Spaß gemacht. Ich habe wieder viel mitgenommen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für letztendlich auch für das, was du jeden Tag machst. Und zwar Menschen in die Information bringen und von der Information ins Handeln zu bringen, damit wir alle länger gesünder leben. Das ist ganz, ganz wichtig, was du tust. Also im Namen aller Menschen vielen Dank für das, was du tust.
Sehr gerne, es hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Sport hat eine Vielzahl positiver Auswirkungen auf unseren Körper und Geist. Er steigert die Leistungsfähigkeit, stärkt das Immunsystem und aktiviert wichtige Prozesse wie den Stoffwechsel, die Blutregeneration und hormonelle Abläufe. Zudem verbessert regelmäßige Bewegung unsere Laune und unser allgemeines Wohlbefinden. Bewegung ist weitaus mehr als ein Mittel, um nur äußerlich fit auszusehen. Denn nur das, was sich bewegt, kann sich auch entwickeln. Alles andere verkümmert mit der Zeit. Es ist entscheidend, dass wir aktiv agieren und nicht nur reagieren, um langfristig gesund zu bleiben. Um von Bewegung und Sport zu profitieren, sollten wir die Rahmenbedingungen unseres Körpers berücksichtigen und unserem Biorhythmus folgen. Das bedeutet, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten und ausreichend Zeit für Regeneration einzuplanen. Während der Erholungsphasen können sich Zellen erneuern und der Körper bekommt die notwendige Ruhe. Wearables und smarte Geräte sind hilfreiche Erfindungen, dürfen jedoch nicht dazu führen, dass wir unsere eigenen Wahrnehmungen und Erfahrungen vernachlässigen. Es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören, statt sich allein auf Technologie zu verlassen oder die Verantwortung für die eigene Gesundheit abzugeben. In der Ernährung gibt es keine universelle Formel, die für alle Menschen gleichermaßen funktioniert. Als Kulturmenschen essen wir in verschiedenen Regionen unterschiedlich und das ist auch gut so. Entscheidend ist, wie der eigene Körper auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Symptome wie Müdigkeit, Blähung oder Energiegefühle liefern klare Signale, die wir bewusst wahrnehmen und deuten sollten. Technologie wird uns in Zukunft immer mehr unterstützen. Laut Ingo Frohböse könnten smarte Küchengeräte oder sogar 3D-Drucktechnologien in den kommenden Jahren Einzug in unsere Haushalte halten und die Art und Weise, wie wir uns ernähren, revolutionieren. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt hier noch mein Random Reminder. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, palmieren für gesunde Augen. Kennst du das auch? Nach einem langen Tag vom Bildschirm fühlen sich die Augen einfach schwer und müde an. Hier kommt ein richtig simpler Trick, der super funktioniert. Palmieren. Klingt fancy, ist aber total easy. Es ist eine Technik, die von William Bates, einem amerikanischen Augenarzt, entwickelt wurde. Reib einfach mal deine Hände aneinander, bis sie warm sind. Dann legst du die Handflächen auf die geschlossenen Augen, aber ganz sanft, ohne Druck. Jetzt tief ein- und ausatmen, für 1-2 Minuten einfach entspannen. Die Wärme und die Dunkelheit lösen Spannung in der Augenmuskulatur, fördern die Durchblutung und reduzieren Stress. Ideal nach langer Bildschirmzeit oder bei müden Augen. Perfekt für alle, die viel am Laptop arbeiten oder einfach mal ihren Augen was Gutes tun wollen. Probier's aus. Du wirst merken, wie gut es tut. Also mein Random Reminder in dieser Woche, palmieren für gesunde Augen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.